Hallo, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Session. 30 Minuten geballtes Börsenwissen mit einem besonderen Thema, nämlich Indizes. Wir sprechen heute über das, was für viele von Ihnen, für viele von uns für Börse steht, für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, nämlich die DAX-Index-Familie. Mein Gast ist Veronika Kühlburg von Stocks und sie ist Head of Benchmark bei Stocks für die DAX-Familie. Spannendes Thema, spannender Arbeitsbereich. Veronika, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Börse at Home.
Ja, danke, Ella. Freut mich, dein Gast sein zu dürfen.
Und wirklich, kann sich vielleicht nicht jeder vorstellen, was macht man denn als Head of Benchmark Indizes?
Ja, gute Frage. Werde ich natürlich auch oft gefragt, tatsächlich, was ich eigentlich so mache. Also erstmal ist Stocks ja ein internationaler Indexanbieter und wir berechnen Indizes, die als Basiswerte für Finanzprodukte dienen. Vor allem bekannt sind der Stoxx Europe 600, der Eurostoxx 50 und natürlich der DAX. Und wir berechnen aber noch weitere Indizes. Insgesamt sind es über 17.000. Und ich bin, wie du schon gesagt hast, Produktverantwortliche für die DAX-Indexfamilie. Und dabei kümmere ich mich gemeinsam mit meinem Team quasi um alle Belange des DAX, die nicht mit der operativen Indexberechnung zu tun haben. Das heißt, wir stellen sicher, dass das Regelwerk, das eben hinter dem DAX steht, jederzeit aktuell und anwendbar ist. Und dafür haben wir sowas wie Leitlinien, definiert. Das sind 7 Kernprinzipien. Und damit muss ich das Regelwerk oder daran muss ich das Regelwerk eben zu jeder Zeit messen lassen können, damit es eben dem Zweck als Underlying für Finanzprodukte auch dienen kann, zu jeder Zeit und für alle diese Anwendungsfälle des DAX immer geeignet ist. Und wenn wir über Anwendungsfälle sprechen, dann sprechen wir auch oft über das Ökosystem um den DAX. Und das ist eben genau, was ich gesagt habe, dass der Index als Underlying für Finanzprodukte verwendet wird, also Optionen, Futures und eben auch die ETFs, also Exchange Traded Funds.
Was sind denn solche Leitlinien? Kannst du uns ein Beispiel dafür geben?
Ja, klar, gerne. Also zum Beispiel muss der Index replizierbar sein. Das heißt, dass ein ETF-Portfolio-Manager die enthaltenen Unternehmen auch handeln können. Das heißt, sie müssen liquide sein und eben handelbar, wie im Fall vom DAX, sie an Xetra handelbar. Dann muss er natürlich repräsentativ sein. Beim DAX sind es eben die 40 Unternehmen, die die Blue Chips am deutschen Aktienmarkt repräsentieren.
Was passiert dich denn persönlich an Indizes? Was passiert? Was fasziniert dich denn persönlich an Indizes?
Ja, also wir haben ja im April das 25-jährige Bestehen von ETFs gefeiert und das ist ein sehr bedeutender Meilenstein für vor allem Privatanleger in Europa. Denn ETFs haben es ermöglicht, dass Privatanlegern ein transparenter Zugang zu Investmentthemen am Kapitalmarkt ermöglicht wurde. Und das hat mich tatsächlich von Anfang an fasziniert, dass man eben neben dem DAX natürlich als Core-Investment auch unterschiedliche Investmentthemen sehr transparent und kostengünstig anbieten kann und vor allem sehr schnell auch anbieten kann. Und wir haben das ja jetzt auch jüngst gesehen. Natürlich, aktuelle Themen sind künstliche Intelligenz. Darauf gibt es inzwischen viele ETFs, für die wir eben Indizes als Underlying berechnen. Und dann jetzt natürlich ganz aktuell European Defense.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, geht mir genauso. Für mich sind ETFs wirklich ein Mittel für die durchgehende Demokratisierung von Geldanlage hier. Ja, nochmal vielleicht ein paar Basics zu Anfang für alle, die nicht so ganz tief im Thema drin sind. Was gehört denn alles zur DAX-Index-Familie?
Tatsächlich gehört zur DAX-Indexfamilie mehr, als man vermutet. Also natürlich haben wir die Indizes DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, die vermutlich vielen ein Begriff sind. Aber dahinter steht tatsächlich eine ganze Indexlandschaft. Die teilen wir in verschiedene Kategorien ein. Also es gibt All-Share-Indizes, das ist zum Beispiel der DAX Regulated Market All-Share oder der Entry All-Share-Index. Die bilden die Grunduniversen. Zur Selektion sind sie wichtig für eben die Blue Chip Indizes, DAX und MDAX und so weiter. Dann gibt es aber auch Themenindizes im DAX oder eben vor allem Dividendenindizes. Ich denke DIV DAX und noch Einigen wird vielleicht auch DIFF-MS, DAX ein Begriff sein. Aber grundsätzlich ist es eben wichtig, dass man so eine Indexlandschaft hat. Die funktioniert dann wie so ein Building-Block-System, dass man eben dann wiederum auf den Grunduniversen, die man in der Indexlandschaft hat, dann auf Basis dieses Universums einfach die Aktien dann selektieren kann.
Also quasi ein schönes Bild. Also es gibt so ein Grunduniversum von allen Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, die die Grundbedingungen erfüllen und daraus kann man dann ableiten, welche Teilmengen in den jeweiligen Indizes sind. Welche Grundkriterien sind das denn, die die Unternehmen erfüllen müssen, um aufgenommen zu werden?
Ja, genau, also das hast du gut zusammengefasst. Beim DAX Regulated Market All Share sind es eben die um die 400 Unternehmen, die tatsächlich an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. Und das ist zum Beispiel schon mal das erste Kriterium für die Vorabselektion. Das Listing muss eben an der Frankfurter Wertpapierbörse sein, es muss Xetra gehandelt sein. Und dann gibt es noch weitere sogenannte Basiskriterien. Das heißt, es muss einen Mindestfree-Float von 10% geben. Die Unternehmen müssen eine pünktliche Finanzberichterstattung gewährleisten. Sie müssen gewisse Anforderungen im deutschen Corporate Governance Kodex erfüllen bzw. nicht widersprechen. Das sind so qualitative Kriterien tatsächlich, die wir in so einer Art Vorabselektion eben zugrunde liegen. Und dann gibt es beim DAX noch die Besonderheit, dass es ein positives EBITDA, also Gewinn vor Steuern und Abschreibungen ausweisen muss für die letzten zwei Geschäftsjahre. Und auf Basis dieser Vorabselektion entsteht dann also dann bekommt ein Unternehmen eben einen Rang auf der Selektionsliste und dann wird nach Streubesitz, Marktkapitalisierung im Fall des DAX die 40 größten ausgewählt.
Wenn ein Unternehmen mal seinen Berichtspflichten nicht nachkommt, dann geht es ja relativ zügig, dass sie auch nicht mehr im Index sind.
Ja, genau, das ist natürlich auch schon passiert in jüngster Vergangenheit. Das ist als qualitatives Kriterium eben für uns wichtig, weil man ja dadurch, dass der Index quantitativ funktioniert, Entschuldigung, und nicht wie bei einem aktiven Fonds qualitativ täglich ausgewählt wird, sondern immer nur zum Review alle 3 Monate, ist es eben im Ernstfall, sag ich mal, braucht man auch eine Handhabe, um eben diese Kriterien dann nachzuziehen.
Jetzt habt ihr, und das ist ja jetzt auch der Anstoß für diese Session heute hier, habt ihr kürzlich neue Varianten eingeführt. Was genau ist es? Also was habt ihr da jetzt weiterentwickelt?
Ja, also wir haben zwei verschiedene Arten von Indizes weiterentwickelt. Und zwar haben wir erstmal für den DAX verschiedene Kappungsvarianten angeboten jetzt. Das haben wir tatsächlich schon im letzten Jahr angefangen, weil der DAX ist ja mit 15% auf Einzeltitelebene gekappt. Und es gibt halt für die Anwendung als Benchmark, also der DAX wird ja auch als Benchmark für aktive Fonds verwendet. Und da ist es eben so, dass diese aktiven Fonds, die in Deutschland und Europa vertrieben werden, den UCITS-Regeln gerecht werden müssen. Das sind Kappungsgrenzen, die eben ein aktiver Fondsmanager einhalten muss. Und da gibt es die 1540-Regel, es ist eigentlich die bekannteste Regel und die eben für aktive Fonds gilt. Und die sagt eben, wie viele Titel oder welche Titel wie viel Gewicht im Fonds haben dürfen. Und damit jetzt eine faire Benchmark für den Fonds entstehen kann, haben wir einen Index entwickelt, der auch so einer Regel genügt, also in Anlehnung an die 1540-Kappungsregel.
Gibt es einen Unterschied dann zwischen den aktiven und den passiven ETFs? Das
Genau,
formuliert. Also gibt es einen Unterschied zwischen aktiv verwalteten Fonds und passiven ETFs, was diese Kappung angeht?
ja, genau. Also das haben wir, wie gesagt, im letzten Jahr schon im März angeboten, diese Art von neuem Index mit diesem Kappungsmechanismus. Und dann haben wir eben, weil es für passive Fonds geht, eine andere Kappungsgrenze, das ist die 2035-Regel. Und da haben wir eben, der DAX, wie gesagt, ist jetzt auf 15% gekappt. Wir haben dann noch eine Variante mit 20%iger Kappung und eine ungekappte DAX-Variante aufgelegt. Hier ist es so, dass man natürlich die ungekappte DAX-Variante jetzt im europäischen, sehr regulierten Umfeld, wird sie nicht aktiv nachgefragt werden, ist unsere Ansicht, aber für internationale Investoren sollte sie schon in Zukunft an Bedeutung gewinnen, die eben nicht diese regulatorischen Anforderungen erfüllen müssen und dadurch eben den Zugang zum gesamten, also den Full Exposure zu den Unternehmen am an Xetra haben.
Also quasi
Und
tatsächlich das reale Gewicht der Marktkapitalisierung der Unternehmen in dem Augenblick, ja.
genau. Und dann eine
Genau.
weitere Komponente von Indizes, die wir jetzt neu eingeführt haben, sind die Composite-Varianten. Das hat jetzt nichts mit Kappung zu tun, sondern es ist ein neues Feld von, also quasi eine neue Indexfamilie. Und zwar ist es so, dass wir neue Varianten eingeführt haben, die auf unterschiedliche Größensegmente eingehen. Das heißt, wir haben ja den DAX, das ist das Large-Cap-Segment, dann haben wir den MDAX als Mid-Cap-Segment, SDAX ist das Small-Cap-Segment. So ist im Moment ja, sind die Indizes unterteilt. Und wir haben jetzt halt zusammengefasst im DAX Large-Mid, den DAX und den MDAX. Dann haben wir einen DAX mit Small, das ist der MDAX und der SDAX. Und dann haben wir noch einen DAX All-Cap, der eben DAX, MDAX und SDAX zusammenfasst. Und da ist es eben so, dass wir gesagt haben, dass es auch für internationale Investoren zur Ausrichtung interessanter sein könnte, weil tatsächlich das Thema auch bei MDAX, SDAX, diese Unterteilung nicht immer, also aus unserer Sicht sehr viel Sinn macht, aus internationaler Sicht nicht immer Sinn macht. Und deswegen ist aus unserer Sicht sinnvoll ist, ein Schaufenster für diese Unternehmen anzubieten, dass eben sozusagen ein gesamter Nebenwerteindex entstanden ist.
Ja, ich höre das auch sehr häufig von Anlegerinnen und Anlegern, die mich fragen, was es denn noch gäbe an Indizes, die weiter sind oder ja, die größer sind nur als der DAX. Also da ist auch so von dem, was ich wahrnehme, von den privaten Investorinnen und Investoren hierzulande, ist ein Bedarf. Ja. Alte Hasen erinnern sich dann immer noch an den HDAX. Ja, das kommt, fällt dann immer als Wort. Ich muss auch immer noch darüber nachdenken. Moment, was für was stand das nochmal oder für was steht das nochmal und was ist da drin? Aber schön. Also es ist immer gut, wenn sich sowas dann auch weiterentwickeln kann in die heutigen Bedürfnisse hinein. Habt ihr noch eine weitere Thematik jetzt neben den etwas größeren, also marktbreiteren Varianten?
Also wir haben jetzt halt diese neuen Varianten eingeführt, um erstmal das in diese Indexlandschaft zu restrukturieren. Du hast ja den HDAX erwähnt, das ist ein guter Punkt, weil wir haben in 2018 tatsächlich so eine Indexreform durchgeführt. Damals waren MDAX, SDAX und TecDAX branchenmäßig separiert. Das Tech-Unternehmen war nicht im MDAX enthalten und im SDAX enthalten. Seither können sie in beiden Indizes parallel enthalten sein. Und dann haben wir in 2021 ja das gesamte Universum des DAX erweitert, vom Prime Standard auf den gesamten regulierten Markt und den DAX eben auf 40 Unternehmen. Und der HDAX ist die setzt sich zusammen aus DAX, MDAX und dem Teil vom TecDAX, der noch nicht im SDAX enthalten ist. Also du merkst schon an meiner Erklärung, es ist irgendwie kompliziert geworden, weil der HDAX ja früher DAX 100 hieß. Aber jetzt ist er einfach nicht mehr DAX 100 durch die Änderung an den anderen Indizes, aus denen er sich zusammensetzt. Und deswegen haben wir gesagt, es macht einfach Sinn, das nochmal sozusagen glatt zu ziehen und aber den HDAX nicht anzufassen, weil er tatsächlich als Benchmark-Index auch gerne verwendet wird. Dazu übrigens haben wir auch eine Usage-Variante eingeführt aus eben diesem Grund. Und genau, deswegen haben wir halt dieses System neu aufgebaut. Und dann haben wir jetzt eben wieder dieses, was ich eben schon gesagt habe, dieses Building Block System, was einfach für uns als Indexanbieter sehr wichtig ist, um Index-Themen einfach zu spielen und neue Index-Ideen umzusetzen.
Ja, um es dann auch transparenter und einfacher zu machen, weil wenn es zu kompliziert wird, nützt es ja keinem. Weil eine der großen Stärken von, wir haben sie ja schon genannt, die ETFs, ist ja die Transparenz, wenn sie direkt an den Index gekoppelt sind. Was für Chancen siehst du für Anlegende, für Anlegerinnen und Anleger aus diesen neuen Indizes, die ihr da an den Markt gebracht habt?
Also für Anleger ist erstmal so, um jetzt mal wieder zum Thema Transparenz zu kommen, wer jetzt einen DAX-ETF hält, für den ändert sich durch diese neuen Varianten nicht, also nicht durch die Kappungsvarianten und auch nicht natürlich durch die DAX, diese Composite-Varianten, die ich genannt habe. Weil ein ETF auf den DAX ist einfach gekoppelt an den DAX Euro Gross Return mit 15% Kappung durch die ISIN. Das ist einfach technisch so gesetzt. Aber dadurch, dass ich habe ja schon mehrfach jetzt gesagt, internationale Investoren habe ich erwähnt, so als Stichpunkt. Und darin sehen wir halt schon die große Chance dieser neuen Indizes, dass wir eben die Attraktivität des DAX und durch diese Composite-Varianten des deutschen Kapitalmarkts insgesamt verbessern für internationale Investoren, wenn dann dadurch mehr Investments in den Kapitalmarkt fließen, also mehr Geld, dann ist das natürlich indirekt auch sehr vorteilhaft für Anleger und Privatanleger, wenn einfach der Kapitalmarkt, der leider oder im Prinzip ist er im Moment im internationalen Vergleich eher klein, wenn er an Bedeutung gewinnt, ist das sicher für Privatanleger auch sehr von Nutzen.
Also quasi transparente Indizes, leichte Abbildung durch Produkte führt zu stärkerem Interesse und auch eine interessante, also interessanter als Investment für internationale Investoren. Kann man so die Kette
Ja,
zusammenfassen? Ja.
würde ich sagen, genau. Also die DAX, da und da eben beide Varianten, ne? Die Kappungsvarianten durch eben den ungekappten DAX zum Beispiel, der jetzt, wenn ich mal über einen US-Investor nachdenke, der ist jetzt nicht gebunden an die Justizregulierung. Kappung ist nicht so ein starkes Thema in den USA, wie es bei uns ist. Und eben dadurch könnte es einfach an Attraktivität in den USA gewinnen, dass Investments in den DAX eben verstärkt aus den USA kommen und dann eben auch über die Composite-Varianten, dass eben als Schaufensterfunktion gerade diese mit Small-Cap-Varianten, weil ich denke, der SDAX ist eben nicht so auf dem Schirm für internationale Investoren, dass er dadurch an Attraktivität gewinnt.
Es ist, wenn man das schon ein bisschen länger macht und beobachtet, dann fällt ja auch auf, dass sich die deutschen Indizes, die er anbietet, immer stärker an den internationalen Markt angleichen. Also dass immer mehr Kriterien auch wegfallen. Gibt es noch bei einigen dieser Indizes oder vielleicht bei allen noch, gibt es überhaupt noch Unterschiede zu den großen bekannten internationalen Indizes?
Ja, also ich meine, insgesamt natürlich stimmt, dass sich viele Sachen international, global auch angleichen, aber tatsächlich als Indexanbieter muss man immer sehr spezifisch auf die nationalen oder lokalen Vorgaben achten. Es gibt jetzt mal unabhängig vom DAX gesprochen, zum Beispiel in Asien gibt es Restriktionen für Investments für Anleger in bestimmte Bereiche in Asien, die einfach in diese Aktien gar nicht investieren dürfen. Das heißt, wenn wir einen Index entwickeln, der jetzt für den breiten Markt sein soll, dann können wir einfach solche Aktien nicht in die Indizes mit aufnehmen, weil er eben sonst nicht investierbar ist. Und investierbar, nochmal zurück zum Anfang, ist eben auch ein Grundprinzip oder eine dieser Leitlinien, die ich genannt habe, die neben dem DAX auch für unsere anderen Benchmark-Indizes natürlich gelten. Alle unsere Indizes haben das Ziel, ein Underlying für Finanzprodukte zu sein und deswegen müssen sie natürlich diesen Leitlinien folgen und investierbar sein zum Beispiel. Und genau, und dann halt von weniger, Entschuldigung, weniger von Interesse, wie ich schon gesagt habe, die Kappung zum Beispiel in den USA, das ist einfach nicht so auf dem Schirm vielleicht der Investoren und deswegen würden wir halt ein Produkt, was mir, wenn man jetzt da listen möchte, halt weniger stark auf dieses Thema fokussieren. Also es gibt eben schon noch Unterschiede, die man beachten sollte. Sie sind aber nicht so offensichtlich für Anleger, wie man vielleicht das früher gesehen hat.
Da gibt es auch zu der Kappung, das scheint hier besonders zu interessieren, direkt zwei Fragen. Die eine nochmal ganz kurz, kannst du gerade nochmal zusammenfassen, was Kappung und Nicht-Kappung ist?
Genau, also bei der DAX ist auf 15% gekappt. Das bedeutet, dass Unternehmen, die zum Index Review, das Index Review findet alle 3 Monate statt, im März, Juni, September und Dezember, die zu einem bestimmten Stichtag in diesem Monat dann über 15% Gewicht hätten anhand ihrer Free-Float-Marktkapitalisierung. Und wenn sie eben diese 15% übersteigen, dann werden sie so gekappt, dass sie eben unter 15% oder maximal 15% haben. Und das Gewicht wird dann entsprechend auf andere Unternehmen im DAX oder in dem entsprechenden Index verteilt. Genau. Und ungekappt wäre eben, wenn man diesen Mechanismus nicht anwendet. Das heißt, dass man einfach rein nach der Free-Float-Marktkapitalisierung, die die Unternehmen an der Börse haben, auch die Gewichtung dann hat.
Danke dafür. Und es gibt die nächste Frage, ist eine direkte Überleitung auch zu unserem nächsten Thema. Anleger und Anleger, die investieren ja nicht in den Index, auch wenn das manchmal noch so ein bisschen verquer formuliert wird, sondern in ein Produkt darauf. Das kann jetzt ein ETF sein oder ein Zertifikat. Jetzt aus deiner Sicht, weißt du, gibt es da schon welche auf die neuen Varianten oder ist das im Entstehen gerade?
Genau, also das waren jetzt ein bisschen zwei Fragen in einer. Ich werde jetzt mal mit der einen anfangen. Also genau, entscheidend ist natürlich, wie du gesagt hast, dass die Anleger investieren ja in den ETF, aber dahinter steht ja der Index. Also der Index ist ja im Prinzip das Herzstück des ETFs. Daran am Index definiert sich das gesamte Anlageziel, das gesamte Thema, das der ETF eben abbildet oder das der Anleger dann investiert. Entscheidet sich eben darüber, welcher Index dem ETF zugrunde liegt. Und das heißt, der ist eben das Portfolio und damit der Kern der Anlagestrategie. Genau. Und für die neuen Varianten haben wir aktuell, wie gesagt, also wir haben noch keine ETFs jetzt darauf, wurden noch nicht lanciert. Das war aber auch nicht primär unsere Zielsetzung, weil, wie gesagt, wir wollten die Indexlandschaft neu strukturieren und damit eben auch in neue Märkte, also Investoren aus anderen Märkten gewinnen. Und das bedarf natürlich ein bisschen längerer Zeit, als wenn man jetzt mit einem Thema, was gerade en vogue ist, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, da geht es natürlich alles ein bisschen schneller, als wenn man jetzt hier etwas neu strukturieren und ein bisschen transformieren möchte.
Ja, vorstellbar. Das war auch eine konkrete Frage von Paulina. Sie wollte wissen, ob es ein ETF auf den ungekappten DAX gibt. Und vielleicht jetzt mal eine Empfehlung von mir an Paulina. Wenn du einen Lieblingsemittenten hast von ETFs, schreib denen doch einfach mal eine E-Mail und sag, du hättest das gerne. Weil man kann ja durchaus auch als Kundin, und du bist ja die Kundin vom Indexanbieter, kann man ja auch Produkte anstoßen. Und Leilis möchte noch was wissen, auch zur Kappung. Und zwar die Frage, ob denn SAP diese 15% nicht übersteigen würde.
Also das ist ja jetzt eine Frage zu aktuellen Daten. Natürlich
Ja, genau.
im letzten Quartal, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hatte SAP tatsächlich die 15% Kappung überstiegen. Genau.
Meine mich auch so zu erinnern, und das ist dann zum Verkettungstermin zurückgesetzt worden. Ja.
Genau.
Ja, also Sie sehen, Sie können auch hier heute Fragen stellen, also bitte möglichst her damit. Hast du eine Empfehlung aus deiner Profisicht? Was würdest du Anleger und Anlegern bei der Auswahl von einem Index als Anleihen für Investment empfehlen? Worauf sollten sie achten?
Genau, also genau, die Anleger gehen ja natürlich immer über ihren Broker und wählen dann ETFs aus. Ich würde generell empfehlen, dass man sich eben unabhängig von dem ETF einfach auch über den Index informiert. Das heißt, zu schauen, was sind tatsächlich für Titel im Index enthalten, ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, wenn man zum Beispiel ein Core-Investment hat in einen globalen Index und dann noch Themen dazu nimmt. Dann ist es so, das haben wir jetzt gerade in den USA natürlich gesehen mit US und Tech. Wenn man das kombiniert, dann hat man tatsächlich, ohne es vielleicht beabsichtigt zu haben, doch ein Klumpenrisiko im Depot, weil man eben im Tech und im globalen Index ein starkes Übergewicht auf die USA hat. Was ja auch man jetzt im April gesehen hat, dass das auch mal ein bisschen holprig werden kann mit so einem Investment, wodurch wir tatsächlich auch gesehen haben, dass Anleger, also anhand der Zahlen kann man daraus nur Rückschlüsse ziehen, dass Anleger scheinbar diese Allokation überdacht haben und eben vermehrt wieder Investments in europäische und auch vor allem deutsche aktienindexbasierte ETFs getätigt haben, weil wir haben starke Mittelzuflüsse gesehen in DAX-ETFs und in MDAX-ETFs vor allem auch. Genau, also das ist, was ich empfehlen würde, einfach natürlich auf der ETF-Anbieterseite sich zu informieren, aber eben auch beim Indexanbieter, also bei uns auf stocks.com, stehen die Indexregelwerke. Wir haben auch Blogartikel. Also wir tun wirklich auch sehr viel dafür, dass Anleger sich eben informieren können.
Ja, das ist wirklich so. Und wenn es passt, veröffentlichen wir das ja auch sehr, sehr gerne bei uns, weil es wirklich gute Informationen sind. Und ich würde das auch empfehlen, wirklich nicht nur auf den ETF selbst zu gucken, wenn man so eine ETF-Wahl, Auswahl bei so einem der großen Portale hier in Deutschland, so wie JustETF oder ExtraETF macht, oder auch bei uns bei börsefrankfurt.de, auch mal zu gucken, nicht erst über die ganze Kette hinweg zu suchen, sondern zwischendurch auch nochmal zu gucken, was gibt es eigentlich für Indizes zu dem Thema. Also gerade für globale Investments gibt es ja auch nicht nur einen Anbieter, der immer genannt wird, so quasi schon synonym wie Tempo für Papiertaschentücher steht. Auch nicht ganz richtig. Und vielleicht auch mal zu gucken, dann fällt auch auf, dass zum Beispiel auf einem sehr, sehr großen, sehr, sehr marktbreiten Welt-ETF im ETF 3000 Aktien sind und im Index 9000. Und da vielleicht mal kurz zu gucken, ob das nicht eine Auswirkung auf die langfristige, sehr langfristige Performance haben könnte. Das nur so mal als Tipp von mir. Man muss es nicht zu kompliziert machen, aber ab und zu mal da reinzuschauen und ein bisschen was zu lernen über Indizes ist auch nicht verkehrt. Aber deswegen sind Sie ja jetzt hier. Und dann wage ich mit Veronika, gucken wir doch noch mal in die Zukunft. Was erwartest du denn so, wie sich das weiterentwickelt?
Also jetzt unser neues Indexangebot, meinst du damit konkret?
Ja, genau. Also insgesamt die Indexwelt. Was hast du für Perspektiven da drauf?
Oh, das ist eine weit gefasste Frage. Aber ja, also ich denke, dass eben dadurch, dass ETFs jetzt wirklich sind tatsächlich als Vehikel in der breiten Masse angekommen und gerade in Europa und in Deutschland, beziehungsweise in Deutschland sind die ETF-Sparpläne ja sehr beliebt und viele ETF-Anbieter haben sich auch jetzt tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, eben wirklich Privatanleger vermehrt zu erreichen. Und deswegen denke ich, dass wir hier weiter an Mittelzuflüsse sehen werden und der ganze Markt damit stark an Bedeutung gewinnt. Also ich denke, dass Index und Index-Investment ist tatsächlich ein sehr zukunftsträchtiges Thema.
Ja, wir sprechen über konkret 10 Millionen Sparpläne in Deutschland. Inzwischen dürften es einige mehr sein. Und wir sagen ja auch, dass von den Ausführungen auf Xetra 20% des Volumens von Privatanlegerinnen und Anlegern kommt. Deswegen durchaus ein sehr realistisches Szenario. Und ihr jetzt selbst so im Speziellen, in welche Richtung würdet ihr das gerne weiterentwickeln als Indexanbieter?
Ja, gut, also wir haben ja, wie ich am Anfang auch gesagt habe, verschiedene Bereiche, die wir abdecken. Was mich betrifft, ich betreue jetzt die DAX-Benchmarks, die Core-Benchmarks eben. Wir haben es so ein bisschen unterteilt. Ein anderer Kollege, der die Stocks-Benchmarks betreut und dann haben wir eben noch Teams, die Themen Indizes betreuen und wir denken schon, dass in den Themen ETFs tatsächlich natürlich weiterhin oder Themen Indizes weiterhin auch viel Potenzial für die Zukunft liegt, weil es eben so transparent und flexibel ist und wir damit halt einfach neue Investmentthemen sehr schnell bespielen können und damit natürlich auch das Produktangebot an Xetra, also das für die ETFs, natürlich extrem bereichern können.
Jetzt habe ich noch eine Frage von Edith, die will ganz konkret wissen, warum ist denn der DAX ein Performance-Index?
Ja, also das ist tatsächlich ein historisches Thema, dass der DAX ein Performance-Index ist, liegt tatsächlich daran, dass wir eben sehr dividendenstarke Titel in Deutschland haben und die eben regelmäßig Dividende zahlen. Und das ist vielleicht ein bisschen anders als in anderen Kern- oder Zielmärkten.
Ja, und ich meine, wir weisen ja auch beides aus. Also man kann sich ja durchaus beide Wertentwicklungen anschauen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein
Ja.
Tipp bei der Auswahl von dem ETF. Immer mal gucken, welchen Index trägt der tatsächlich, weil das variiert durchaus, ja. Und dann gibt's ETFs, die tracken einen Preisindex, also das ist die Variante ohne die Dividenden, schütten aber oder thesaurieren aber die Dividenden. Also das ist so ein bisschen noch mal so eine kleine Stelle, an der es durchaus Sinn machen kann, mal zu schauen, was konkret bei einem eigenen Investment, bei einem eigenen passiven Investment zugrunde liegt.
Ja, das ist gut, dass du das erwähnt hast. Genau, also es gibt natürlich auch den DAX Price Return heißt er dann und Net Return, die wir dann nach Steuern investiert. Also wir haben für alle unsere Indizes immer alle diese Varianten ausgewiesen. Guter
Also
Punkt.
alles schön transparent und nachvollziehbar. Hast du noch einen Abschluss oder was möchtest du unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier noch mit auf den Weg geben? Weitere Fragen können Sie genau jetzt stellen. Das ist der perfekte Moment.
Ja, also ich habe ja schon viel gesagt, was ich auch denke über die Zukunft, vor allem die Entwicklung von ETFs. Ich denke, das ist ein super wichtiges Vehikel. Du bist ja auch stark dahinter, das für alle sichtbar zu machen tatsächlich. Und das finde ich auch wichtig, so Webinare wie das heute. Genau, also über die ETF-Sparpläne, ich denke, da sollte wirklich, es ist sehr, sehr wichtig, dass jeder sich das anschaut und sich eben genau anschaut, was er möchte, was er für einen Horizont hat, zu welchem Zweck er investieren möchte. Ja, aus meiner Sicht sind eben dafür mache ich Indizes und dafür sind ETFs eben sehr gut geeignet, um diesen Zugang zu nutzen.
Dann hätten wir wieder einen Bogen zum Anfang, was dich an den Indizes fasziniert. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Machen von Indizes. Und da haben wir ja alle was davon, nämlich einfach transparent und günstig anlegen zu können.
Ja, danke, Ilda. Ich
Vielen
gebe
Dank
dann
für deine
das.
Zeit. Ja, das Schlusswort
Danke
gehört
dir
dir.
auch. Ach mir, ja, also ich hoffe, dass ich auch allen meine Faszination ein bisschen rüberbringen konnte über Indizes und dass ja, ihr auch alle euch anschaut, was wir eben als Indexanbieter so für Informationen haben und ein bisschen ins Detail der Mechanismen zu gehen. Das ist sehr spannend.
Dankeschön und allen alles Gute.